Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Moin, liebe Podcast-Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hubis Hafenschnack. Ich darf diesmal tatsächlich an einer Stelle sitzen, die ich ehrfürchtig betreten habe gerade. Und zwar bin ich im Hauptzollamt in der Hafen City. Und mein Gesprächspartner ist heute Oliver Bachmann, der Pressesprecher hier. Moin.
Moin. Herzlich willkommen bei uns.
Vielen Dank. Bisschen übertrieben, aber wir haben im Vorgespräch schon gesagt, Zoll. Zoll ist ja ein Begriff, den wir alle kennen. Viele kennen es von den Reisen, wenn sie am Flughafen ankommen und dann habe ich was zu verzollen oder nicht. Das ist so das Gängigste. Aber das ist natürlich lange, lange, lange nicht alles, was Zoll bedeutet. Vielleicht können Sie mir das kurz erklären, die Struktur des Zolls an sich, bevor wir in den Hafen übergehen so ein bisschen. Was ist der Zoll? Wofür brauchen wir den so wichtig und wie ist der strukturiert?
Ja, mit der Struktur tue ich mich erstmal schwer. Ich fange mit den Aufgaben an.
Ja, das ist auch gut.
Und zwar stehen wir in erster Linie als eine der Behörden für Ordnung und Sicherheit für die Warenkontrolle. Wir kontrollieren die Waren dahingehend, ob sie überhaupt in unseren Geltungsbereich hinein dürfen. Genauso, ob die Waren dann auch unseren Geltungsbereich verlassen können oder dürfen. Das klassische Beispiel: Sanktionen für Nordkorea, Russland und wie diese ganzen Staaten alle heißen, ja. Die sind von uns genauso einzuhalten und zu überwachen wie eben natürlich die Einfuhren. Da geht es dann um viele Verbote und Beschränkungen. Da wir eben die Ersten sind, die Hand an der Ware haben, können wir eben schauen, sind da die Markenrechtsgeschichten eingehalten. Ist das Müllrecht, das Lebensmittelrecht, Betäubungsmittelrecht, das Waffenrecht und so weiter, alles mit eingehalten. Und das ist eben der markanteste Punkt, wo man uns eben auch kennt.
Ja. Und wir heißt, jetzt muss man den Zollbereich mal auch vielleicht mal ein bisschen benennen gleich. Wir sprechen jetzt ja von Europa, richtig?
Ja, in dem Moment.
Also ist es natürlich jetzt Hauptzollamt, ja, Hamburg und Deutschland, aber es ist Europa. Die Außengrenzen sind ja.
Genau, also wir sprechen von der EU.
Genau, genau. Weiß vielleicht nicht jeder, der zuhört, deshalb erfinde ich das.
Ja, und insofern, jetzt komme ich nochmal auf Ihren Begriff mit Grenze zurück, gibt es dann eben ein Land, zu dem wir dann eben auch noch ganz aktiv an der Grenze stehen. Das ist dann eben die Schweiz. Da stehen wir doch mit dem guten alten Grenzzollcharakter, so wie man ihn vielleicht hier auch noch aus dem Freihafen her kannte. Aber da ist das noch. Alles andere wird virtuell oder durch den Umstand, dass man eben ja mit dem Flieger irgendwann mal an einem Flughafen ankommt, mit einem Schiff irgendwo anlandet, dann wird dieser Ort natürlich der Ort des Grenzübertritts und dann werden wir eben tätig.
Hm. Kennen wir selber jetzt so ein bisschen, England ist ja seit kurzem oder seit ein paar Jahren jetzt nicht mehr. Also früher konnte man da so hin, Schengener Raum, und jetzt muss man dort auch mit dem Reisepass wieder hinreisen und zurück. Und die Waren wahrscheinlich genauso. Genau, die Aufgaben weiter, und wir sind noch nicht zum Ende, genau.
Genau, das war die erste markanteste Aufgabe. Da wir, wenn wir uns alle mal so ein bisschen an die Nase fassen und vielleicht bei den Klamotten oder sonstigen Materialien, die wir irgendwo einkaufen, mal genauer oder schauen, wo die herkommen, dann werden wir feststellen, dass da immer häufig eine andere Herkunftsangabe ist. Made in China, Bangladesch, Vietnam, was auch immer man sich da vorstellen kann. Das heißt, irgendein Zöllner hat die Ware schon begutachtet und eben für derartig gut befunden, dass sie in den freien Verkehr übergeführt werden konnte. Das konnte in Griechenland sein, das konnte in Dänemark sein oder auch hier im Hamburger Hafen. Unabhängig davon, wenn die Ware, und das ist ja die Mehrzahl der Waren, wenn die dann hierher kommen darf, dann erheben wir Steuern darauf, weil man sich eben vorstellen darf, dass die Waren weit außerhalb sehr, sehr viel günstiger sind. Und das findet natürlich der hiesige Produzent nicht oder der gleichwertige Waren herstellt nicht ganz so gut. Insofern hat man politisch da das Mittel der Zollerhebung gefunden und eben auch die Einfuhrumsatzsteuer mit draufgelegt. Das ist das Pendant zur Mehrwertsteuer, sodass man einfach diesen Preis ansatzweise ausgleichen kann und wir als Verbraucher einfach eine Möglichkeit haben, zu unterscheiden, wollen wir die inländische oder wollen wir die ausländische Ware kaufen.
Was ja ein großes Thema ist schon jetzt seit längerem, dass man mitkriegt, was passiert in Amerika, wenn ein neuer Präsident an die Macht kommt, wie Zoll Einfuhrgebühren, Zollkrieg und so weiter, die Themen, so weit wollen wir gar nicht gehen. Aber was mich interessieren würde, wie gucken Sie selber, Sie sind Teil des Zolls, da drauf, wenn diese Nachrichten so kommen? Also wie geht man damit um? Sie sind ja näher dran.
Gespannt.
Ja.
Gespannt, weil wir wissen, dass sobald da irgendeine Nachricht in diese Richtung geht, wir müssen irgendwie tätig werden. Natürlich sind wir mitunter dann auch ganz hinten in der entsprechenden Umsetzungskette. Das wird natürlich auch über Gesetze aus der EU heraus weiter durchgestellt. Aber irgendwann heißt es, wir müssen es in irgendeiner Form und Weise umsetzen. Und Sie sprachen gerade von UK. Das war der Brexit, das war massiv für uns. Aber plötzlich, was so bummeliger Normalverkehr war, war plötzlich ja eine Ausfuhr oder eine Einfuhr. Das musste anders bearbeitet werden. Man musste sich Gedanken machen, wie werden die Warenströme jetzt laufen? Werden die weiter über Hamburg laufen? Wird es vielleicht ein anderer Hafen werden?
Ja.
Da musste man sich Gedanken zu machen. Und ja, irgendwie ist es spannend, dass man immer in diesem Prozess irgendwann mit drin ist. Man,
ja,
also ganz vorne sind es andere Akteure natürlich, aber irgendwann kommt es natürlich auch beim Zoll
und ja, es bricht sich wahrscheinlich runter und irgendjemand steht dann da und muss aus der Zollbehörde raus agieren und steht vor dem Produkt und entscheidet. Ne? Jetzt müssen wir natürlich so ein bisschen in den Hamburger Hafen gucken. Wie nimmt der Zoll denn dort seine Aufgaben wahr? Weil da ist ja auch die Zollgrenze, ist ja oft die Kaianlage, oder nicht?
Genau so ist es. Mhm. Das heißt, wir haben mehrere Möglichkeiten. Wir werden im ersten Step nicht jede einzelne Ware sehen können. Also das gebietet einfach der gesunde Menschenverstand, dass man das nicht von uns verlangen will, weil wir dann auch nicht mehr Partner der Wirtschaft sein können. Weil das einfach Millionen von Warensendungen sind. Das kann man nicht im Detail jede einzelne betrachten, sodass wir eine Risikoanalyse für uns fahren, dass wir einfach sagen, welche Waren sind es wert, näher betrachtet zu werden, dann werden wir sie direkt vielleicht schon an der Kaianlage betrachten. Und mitunter ist es eine ganz einfache Anmeldung durch den Beteiligten in unserem System, dass wir einfach sagen, okay, wir glauben dir das. Und du lieferst uns im Nachgang vielleicht noch Papiere oder wir gehen nochmal in die Firma, schauen das nach, was der uns angemeldet hat. Also da findet sich dann in Abstufungen ein Weg, um das handeln zu können.
Das wollte ich gerade sagen. Also der Hamburger Hafen ist ja so groß. Bisschen in die Vergangenheit vielleicht. Es gab doch früher den Freihafen, die Freihafenzone. Der ganze Hamburger Hafen war Freihafenzone. Das hat sich ja geändert, ist auch schon ein paar Jahre her.
Ja.
Nennt sich das jetzt Seezollhafen oder ist das anders? Was ist der Unterschied?
Wir fungieren jetzt als Seezollhafen natürlich, weil es gleich der Grenzbezug ist, wie wir eben ja schon festgehalten haben. Damit fallen einfach diese Verwahrfristen. Also solange dieser Freihafen bot halt die Gelegenheit, sich mehrere Tage, Monate, je nachdem, wie man das dann für sich in seinem Geschäftsgebaren ausgedacht hatte, lagern zu können.
Ach, dort im Freihafen
im
die Ware
Freihafen.
Zu lassen.
Alles
klar.
Das heißt, sie wurde einfach nur gelagert, musste nicht zwingend einer zollamtlichen Überwachung oder einer zollamtlichen Bestimmung zugeführt werden. Und das hat natürlich für den einen oder anderen Vorteile mit sich gebracht. Das war aber politisch, ich glaube, so darf man es sagen, nicht so gewollt. Mhm. Die Hafen City war schon ein markantes Projekt der Rhein- und Hansestadt Hamburg. Und da war der Freihafen nicht zwingend das Nonplusultra.
Politische Entscheidung, ne?
Genau.
Und so. Und von dem her, ja, da waren die Prioritäten ein bisschen anders so.
Ja.
Nur ist es halt wichtig für die Geschichte der Stadt und das alle, die jetzt zuhören, auch sagen, also eine Freihafenzone gehabt zu haben, war ein langer Vorteil auch für Hamburg, definitiv.
Ohne Frage, das fing 1888 an, ganz plump.
Genau.
Also da gab es den Kanal.
Ja.
Wer darüber wollte, war mehr oder minder im
Ausland.
Zollausland und konnte mit den Waren nahezu agieren, wie er lustig war.
Ich muss eine Geschichte jetzt einwerfen, weil Sie das gerade sagen. Ich bin Österreicher und bin hier nach Hamburg gezogen, ist 33 Jahre her. Und als ich hier schon wohnte, bin ich mit meinem heimischen österreichischen Auto durch die Stadt gefahren. Ich darf es jetzt hier einmal erwähnen. Und dieses Auto hatte das Kennzeichen Hubi 1, schon damals. Passt ja zum Podcast, ne? Ich wurde angehalten. Ich weiß heute noch, wo es war. Der Zollbeamte, ich glaube, die Polizei war es aber, die hat gesagt, wo wohnen Sie, wo ist Ihr Lebensmittelpunkt? Ich war damals noch keine 20, weiß nicht so. Und das Auto wurde mir abgenommen, wurde in den Freihafen gestellt und wissen Sie wo? Am Baumwall genau gegenüber. Also ich konnte es sehen, da war der Zollzaun, also da, wo heute Hafen City ist und so weiter. Und da hat man meinen
will jetzt keine Werbung machen, aber meinen Audi 80 Hubi 1 hingestellt. Und da ich ja damals noch kleiner Kellner im Hotel war, jetzt rede ich zu viel, aber ich muss es loswerden, konnte ich mir das Auto nicht mehr auslösen. Es war weg. Und ich habe damals, ich wollte es fotografieren, war alles, hätte ich wenigstens das Nummernschild damals fotografiert.
Ja.
Ist nicht meine schönste Erfahrung, ist lange her. Ich hätte es ja auch ummelden können und müssen.
Darum geht's.
Das ist nur jetzt so ein, ja. Ist ein praktisches Beispiel,
aber das,
unter dem ich heute noch immer leide.
Nein, aber Quatsch. Das ist für uns ein schönes Beispiel, weil ja. Wir genau diese Geschichte mit den Briten hatten.
Ja.
Die genau. Plötzlich,
es ist
gleiche Spiel, plötzlich konnten sie nicht mehr einfach so hin und her fahren.
Jetzt muss ich noch einen Schritt weiter gehen, weil mir das auch einfällt dazu. Aber es gibt doch auf hoher See dann tatsächlich so Fähren oder Kreuzfahrtschiffe, da gibt es dann alles Duty-Free. Das ist dann Zollausland alles so? Oder gehe ich jetzt zu weit?
Naja, also man muss das ein bisschen differenzieren. Wenn Waren für den Hamburger Hafen angemeldet sind, werden wir schon rechtzeitig darüber informiert, was da für uns im Zulauf ist, damit wir entsprechend auch reagieren können und unsere Risikoanalyse weiterfahren können.
Ja.
Die etwas kleinteiligeren Geschichten, wie jetzt eben diese, ja, man darf sie doch Luxusliner vielleicht auch nennen, die dann da die Leute mit abholen. Da ist das Prinzip ja wie beim Flughafen. Das heißt, die Fähre kommt an, das Kreuzfahrtschiff kommt an, die steigen aus. Wir können anhand der Label erkennen, waren sie im Ausland?
Ja.
Sprich, Klassiker ist ja für Hamburg Richtung UK oder nach Norwegen rüber. Und sofern wir das erkennen können, haben wir genau den gleichen Ansatz wie beim Flughafen und können dann wiederum sagen, was habt ihr dann mitgebracht? Und da kommen dann eben so markante Dinge, gerade Norwegen ist jetzt... Ich weiß nicht warum, aber die Walsalami ist momentan so gehypt, die wird wirklich immer gern. Kann man dort verzehren, kann man an Bord verzehren, darf man nur nicht hierher bringen.
Okay.
Das ist eben so eine ziemlich
das heißt,
tricky Geschichte.
Das bricht sich dann in dem Fall wieder runter auf die Person an sich, die einreist in dem Fall ja tatsächlich oder die was mitbringt und Fremdware.
Also das ist unser erster Ansatz. Natürlich wird das Schiff genauso zollamtlich überwacht, das wird aber... Ja, auch da gibt es dann Risikoanalysen. Das ist, ja, wenn ein Schiff dreimal nur UK gefahren ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht eine andere, als wenn die einmal rund um Globus gefahren sind. Dann schaut man sich dieses Schiff vielleicht genauer an. Natürlich haben die auch Zolllasten. Die müssen genauso uns darlegen, was sie an Waren mit sich führen. Und wenn wir es spitz auf Knopf drauf anlegen wollten, gingen wir auch in deren Kabinen und könnten das genauso durchsuchen wie eben bei jedem Containerriesen.
Ja. Gutes Stichwort, weil das interessiert natürlich auch nochmal, wie ist denn da die Vorgehensweise? Jetzt kommen diese riesen Containerschiffe an, 300 Meter lang und 24.000 Teuer da oben drauf. Das kann ja nur stichprobenweise gehen,
also
eine durchgucken oder
das
eine Kontrolle. Ne?
Das wird so nur so handelbar sein. Das wird auch, na ich sag mal, in enger Absprache mit den Partnerbehörden sein, sei es den ausländischen oder auch den inländischen Partnerbehörden, dass wir durchaus schauen, naja, wenn die Zollverwaltung in Rotterdam da schon auf dem Schiff war und sich irgendwie im Bug aufgehalten hat, dann brauchen wir das nicht nochmal untersuchen. Das sind so Daten, die man natürlich mitnimmt und wenn wir dann aus den Lieferverkehren, aus den Lieferscheinen erkennen, da sind ein paar Container bei, die ein bisschen brisanter sind, dann haben die natürlich einen höheren Stellenwert für uns, werden eher durchleuchtet als...
Okay.
Na, und da gibt es dann eben auch verschiedene Möglichkeiten. Wir könnten es direkt aufmachen, wir könnten das durchleuchten, wir könnten das verfolgen. Also da gibt es ja an Spielarten genügend Möglichkeiten der Überwachung, aber das würde vielleicht jetzt auch zu weit führen.
Nein, das kann man sich, glaube ich, sogar auch ein bisschen vorstellen, dass es natürlich verschiedene Varianten geben muss. Und das heißt, man ist stark vernetzt mit den anderen Häfen, also man weiß genau die Routen der Schiffe. Dann gibt es Schiffe, die lassen sich wahrscheinlich nie was zu Schulden kommen und dann hat man so seine schwarzen Schafe dazwischen. Ist das?
Auch die mag es geben. Dafür haben wir ja gerade auch dieses Jahr das Hafensicherheitszentrum gegründet mit der HPA und der Polizei zusammen, damit wir eben einfach die Kontakte, die wir vorher schon hatten, einfach enger beieinander haben, damit wir einfach schneller sind im Austausch der Informationen.
Und ich, Bündeln, ne?
Ja, und das denke ich, dass die Erfolge für uns sprechen. Ja.
Und sehen Sie denn da die Herausforderung, dass das, weil der Warenverkehr oder der Schiffsverkehr mit allem, was da so ankommt, auch wenn er manchmal schwankt oder so, er nimmt ja trotzdem weltweit zu und wie sicher kann man so einen Hafen am Ende machen? Also man wird es ja nie 100%, es wird ja nie gehen. Auch in anderen Häfen nicht. Also
das wäre schon eine nahezu politische Äußerung, wann dann genug wäre. Ich würde in meinem Bereich einfach nur sagen, wir würden es aufgrund der Vorgehensweise nie 100% schaffen. Das ist ein Rechenexempel. Wir schauen, ich wiederhole mich da, nach Risikoanalyse, was macht Sinn, was wollen wir näher betrachten, und dass man da leider vielleicht den einen oder anderen Container durchlaufen lassen muss.
Ich glaube, das wird auch jeder verstehen. So, und im Endeffekt kann es nur so funktionieren. Es ist ja aber schon auch, dass durchaus Funde gemacht werden. Also wir kennen alle die aus den Medien, wenn dann im Hamburg-Journal mal wieder kommt, wie viel Kokain da gerade war, der größte Fund überhaupt oder sonstiges. Also da ist ja auch durchaus viel, was gefunden wird, wo der Erfolg da ist, wo auch die Kolleginnen und Kollegen, die ja vor Ort dann auch das dann raussuchen und finden. Da muss man ja auch tatsächlich sagen, passiert ja auch viel. Es ist ja auch tatsächlich eine gute Kontrolle da. Na? Haben Sie denn irgendwas Spezielles, ein Delikt oder irgendwas, wo Sie sich besonders dran erinnern, wo Sie sagen, genau, das kann man sich gar nicht vorstellen, was es so gibt, oder?
Naja, nun bin ich schon ein paar Tage länger beim Zoll, und als ich noch kleiner Abfertigungsbeamter war beim Zollamt, da hat man mir dann einen Bullenkopf angemeldet, und da habe ich dann doch, Sie machen große Augen, die habe ich wohl auch gemacht, und ich dachte, das kann der doch nicht ernst machen, der kann doch jetzt keinen Bullenkopf, das passt mit der Codenummer, weil für jede Ware gibt es eine Codenummer, das kann nicht übereinstimmen. Wir hatten damals schon die Röntgenanlage, es stellte sich dann heraus, es war ein Kunstwerk, es war so ein riesiger Holz-Bullenkopf, aber da muss man erstmal drauf kommen. Das war in dem Moment mit der althergebrachten Art anzumelden damals noch nicht so einfach. Und naja, was man auch immer sagen muss, wir sind eigentlich immer einen Schritt vor allen anderen. Das heißt, als das losging mit den Smartwatches oder selbst namhafte Modeunternehmen hier in Hamburg, wenn die für die nächste Kampagne planen, dann haben die es bei uns schon eingeführt. Also ich weiß das schon, bevor.
Ach so.
Das ist schon immer ein bisschen tricky, wenn man weiß, was dann in drei Wochen da
das stimmt
in der
eigentlich.
Werbung läuft.
Geht ja gar nicht anders, weil es muss ja dann schon da sein. Ne? Man kann ja nicht mit was loslegen. Das ist gut zu wissen. Wir dürfen natürlich nichts sagen dazu, ist auch klar. So.
Nein, aber das ist so das Markanteste, weil alles andere wäre jetzt zu kleinteilig, ob man da mal bei irgendeiner Straßenkontrolle mit war. Das hängt dann natürlich auch im Zusammenspiel mit den Menschen davon ab, wie das verläuft, ob das im Gedächtnis bleibt oder auch nicht.
Jetzt muss man zum Abschluss ja nochmal sagen, dass der Zoll ja dafür da ist, Einnahmen zu generieren und auch Steuern zu erheben, die für uns ja alle wichtig sind. Also es sichert uns ja so die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft, die Wirtschaft und so weiter. Also ihr macht ja einen wichtigen Job, damit ganz viele Dinge funktionieren im Land. Na, so soziale Sachen, die unterstützt werden und so weiter. Dazu, weil wir gerade bei der Markenware waren, wir wissen alle, dass es Fake-Ware gibt, ohne Ende anscheinend. Also ich weiß noch nicht, ich wüsste gar nicht, viele kommen aus dem Urlaub zurück. Wie geht es einem dann selber damit, wenn man den Job hat, solche Sachen eigentlich rauszusuchen, also Teil vom Zoll ist und da ja ein Teil für Deutschland kämpft und sieht so viele Leute mit rumlaufen, wo man genau weiß, das ist jetzt nicht die Marke, das ist nicht echt. Es fällt ja mir sogar auf, das kann nicht echt sein, wenn ich die Person an sich angucke und sehe die Tasche um den Hals und sage, irgendwie ist es doch Mist, ne?
Ja, zwei Herzen schlagen ach in meiner Brust, muss man vielleicht dazu sagen. Man bringt schon eine gewisse Toleranz dafür auf, dass manche Menschen so denken, aber fürs Gemeinwohl bringt es halt nichts, und man muss im Umkehrschluss auch sagen, manche Dinge sind derartig schlecht verarbeitet, dass man da noch nicht mal Freude dran haben wird. Man sieht schon, dass das eine so schlechte Ware ist, das wird zweimal gewaschen, dann ist die Form hinne, dann sind vielleicht auch irgendwelche Chemikalien mit ausgewaschen. Das sind ja die Gründe, warum wir da eigentlich immer vorwarnen, weil man nie weiß, was in diesen Produkten drin ist. Zur eigenen Sicherheit sind wir halt eben dann.
Aber es fällt einem schon auf, wenn man es sieht, ne? Wollte ich gerade sagen. Ganz zum Schluss möchte ich jetzt noch ein bisschen Werbung machen. ihr seid ja eine Riesentruppe, glaube ich, in ganz Deutschland und hier in Hamburg. Ihr bildet auch aus, also man braucht Nachwuchs beim Zoll wahrscheinlich auch. Kurz, was kann man bei euch lernen, welchen Beruf?
Ich würde sogar noch mal einen Aufgabenbereich mit einflechten, ganz kurz, weil wir über die Schwarzarbeitsbekämpfung nämlich noch gar nicht gesprochen haben. Ja. Zumindest, dass ich das als Hinweis noch mal mit losgeworden bin, weil das auch ein ganz markanter Punkt für das gesellschaftliche Zusammenleben eigentlich ist. Das wird mitunter als Kavaliersdelikt abgearbeitet, von vielen, von uns hingegen nicht. Insofern suchen wir für alle Bereiche stets neue Kräfte, sei es männlich, weiblich, divers. Wir nehmen es so, wie es kommt. Hauptsache, man bringt so ein bisschen wirtschaftliches Interesse mit. Und dann würden wir gerne ausbilden im Bereich des mittleren Dienstes oder des gehobenen Dienstes. Für den mittleren Dienst bietet sich eine zweijährige duale Ausbildung an. Für den gehobenen Dienst wäre es dann ein duales Studium, was auf 3 Jahre ausgelegt ist. Was man vielleicht, wenn man so an die heimische Scholle gewöhnt ist, immer sagen muss, das findet nicht alles hier in Hamburg statt. Der fachtheoretische Teil, der findet immer an zentralen Bildungseinrichtungen des Zolls statt.
Naja, wo man vielleicht später ja auch eingesetzt wird. Also man kann in Hamburg wahrscheinlich bleiben, wenn man das möchte, aber man wird wahrscheinlich ja sonst wo eingesetzt. Also es ist ja nicht zwingend Hamburg, ne?
A, sind wir eine Bundesbehörde, ja, da kann uns das passieren, aber meist stellen wir doch so bedarfsgerecht ein, dass es schon mit einem Däubel zugehen muss.
Muss man heute vielleicht auch, wenn man Bewerber, Bewerberin möchte, ne? So entsprechend. Also nochmal der Ausruf nach außen in die Welt, wer möchte zum Zoll. Man kann auf die Homepage gehen, die findet man ganz leicht und dann kann man sich melden.
Genau, ne? zoll-karriere.de.
Genau. Das war ein wunderbares Gespräch, viel zu kurz für die Themen. Tut mir leid, vielleicht komme ich nochmal wieder, aber es hat sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank dafür.
Ahoi. Ciao. Ich habe auch Spaß gehabt. Danke.
Danke, ciao.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Barkassen-Meyer, der Szene Hamburg, Ahoi Radio und dem Hamburg Guide.